Oftmals ist es so, dass man natürlich jetzt mit einem klassischen Software-Auswahlverfahren sehr weit kommen kann. Aber ich finde immer, man sollte sich wirklich auch die Zeit nehmen, eine Testinstallation zu machen. Die Software wirklich im Haus zu haben.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk.
Herzlich willkommen zu Projektmanagement im Glas. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute dreht sich alles um das Thema Software Provider in Projekten. Ich denke, jeder kennt die Situation. Man hat sich als Unternehmen entschieden, ja, eine neue Software einzuführen, eine Standardsoftware. Und nach einem mehr oder weniger aufwendigen Auswahlprozess und einer Softwareentscheidung kommt man zu dem Punkt, dass man dann einen Provider auch mit ins Projekt reinnimmt. Und da gibt es so einige Themen, die man berücksichtigen muss, und darum geht es in unserer heutigen Episode. Das gucken wir uns mal näher an. Also lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unserer heutigen Episode inspirieren. Und ich bin ganz besonders froh, dass heute mein Kollege Thomas Lechte zu Gast ist. Hallo Thomas.
Hallo Christian.
Schön, dass du da bist. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer kennen dich noch nicht. Von daher wäre, glaube ich, das Beste, wenn du mal 3-4 Sätze zu dir sagst, was du bisher gemacht hast und natürlich, was du auch bei Corribus tust.
Genau, das mache ich gerne. Also Thomas Lechte ist mein Name. Ich bin jetzt seit einem knapp halben Jahr bei Corribus, bin dort als Managing Director für Financial Services unterwegs und helfe Corribus, sich im Banken-, Versicherungs- und Asset Management-Markt weiter auszubreiten. Das ist eigentlich auch so meine echte Homebase. Ich habe über 25 Jahre jetzt in der Beratung gearbeitet, bei diversen Big Four Unternehmen, zuletzt auch bei Deloitte und bei KPMG über eine längere Zeit, habe da viele Banken- und Versicherungsunternehmen kennenlernen dürfen und habe mit denen sehr viele Software-Einführungsprojekte gemacht. Und insofern würde ich mich als Financial Service spezifischer IT-Berater bezeichnen. So kann man das, glaube ich, ganz gut in 3, 4, 5 Worten zusammenfassen.
Sehr schön, vielen Dank dafür. Natürlich waren da immer auch große Projekte dabei, die du verantwortet hast und geleitet hast, und deshalb natürlich der ideale Ansprechpartner für unser heutiges Thema. Also wir haben ja gesagt, wir sprechen über Software-Provider, die in Projekte integriert werden, und wollen mal ein bisschen schauen, wie man mit sowas umgeht am besten. Und wie geht man das Thema ran, Thomas? Was gibt es denn für grundsätzliche Arten vielleicht von Providern, die wir uns mal angucken sollten?
Ja gut, also ich glaube, man kann insgesamt zwei Typen von Providern schon unterscheiden. Einmal gibt es große etablierte Softwarehäuser, die ein neues Produkt für den Markt entwickeln wollen und dafür Leute für eine Entwicklungspartnerschaft suchen. Und oftmals kommt da besonders viel Zug rein, wenn das vielleicht auch über eine gesetzliche Anforderung oder eine regulatorische Anforderung der Fall ist. Wenn man dann mit so einem großen Softwarehaus, ja, also Bekannte könnten zum Beispiel eine SAP sein oder eine Oracle sein, dann tatsächlich hergehen und sagen, wir gehen jetzt mit einem neuen Produkt in den Markt und suchen Leute, die das mit entwickeln, dann muss man einfach sich darüber klar sein, dass man nachher in der Rolle des Beta-Testers eigentlich unterwegs ist. Das heißt, das ist dann eine Situation, wo man ein neues Stück Software im Grunde bis zur Marktreife mit dem Softwarehaus dann testet und wieder testet und wieder testet, bis das dann eben so marktreif ist, dass man es dann auch tatsächlich in Produktion einsetzen kann. Und ein zweites Szenario, was recht verbreitet ist, ist, dass man kleinere Softwarehäuser hat. Da gibt es ja viele Hidden Champions, die ein wirklich super Stück Software entwickelt haben und am Markt platziert haben. Erstmal bei kleineren Kunden, die zu dem Softwarehaus passen, und irgendwann springen die dann eben auch auf größere Kunden und versuchen dann, ihr Produkt auch auf die Belange der größeren Kunden anzupassen. In der Regel dann komplexere Prozesse, komplexere Systemlandschaften etc. haben. Und das ist dann eben eine ganz andere Herausforderung, der man dann gegenübersteht, als wenn man jetzt an diese Beta-Test-Situation bei einem großen Softwarehaus steht. Ich glaube, das sind so zwei grundsätzliche Ausgangssituationen, die man da unterscheiden kann und für die man sich auch unterschiedlich aufstellen muss, um nachher erfolgreich abzuarbeiten im Projekt.
Ja, verstehe. Also wenn ich jetzt mal an das Szenario 1 denke, ich habe quasi einen großen Player, einen Marktführer in seinem Thema, der ja mit mir zusammen als Organisation quasi ja eine Weiterentwicklung entwickelt. Ne? Ich bin quasi dieser Beta-Tester, wie du es genannt hast. Worauf lasse ich mich denn da ein? Ne? Ich meine, ich stelle mir vor, ich habe da eine große Organisation, die viel Entwicklungskapazitäten hat, die vielleicht auch deutlich größer ist als ich selbst, als mein Projekt selbst, die bestimmt auch architekturmäßig gut aufgestellt sind, die vielleicht eine gute Infrastruktur haben. Ne? Also stellt man sich erstmal alles sehr, sehr positiv vor.
Ja gut, also natürlich kann man sich das ja positiv vorstellen und das ist ja auch positiv, weil man ja dann auch tatsächlich ein neues Produkt hat, was einem dann hoffentlich dann auch eine wirklich große Anforderung dann auch erschlägt. Das Problem ist halt vielmehr der Weg dahin. Ja, es muss einem eben klar sein, dass wenn man sich mit so einem großen Haus einlässt, dass die natürlich entsprechende Power auch haben. Im Zweifel ist man auch gar nicht allein, sondern es sprechen vielleicht auch noch andere mit, die das Produkt mitentwickeln. Und dann stellt man fest, man hat vielleicht gar nicht so den Einfluss, den man für sich vielleicht erhofft hatte. Und das nächste ist halt, dass so ein Softwarehaus natürlich ein Stück customizbare Software, also eine parametrisierbare Software bauen möchte, um sie an nachher an möglichst viele Kunden verkaufen können. Und wenn man eine neue Software hat, dann hat man eben auch keine Systemparametrisierung. Ja, man nennt sowas ja häufig auch Business Content. Also wenn man sagt, okay, das ist ein konfiguriertes System, das lauffähig ist, sondern das muss dann eigentlich in Projekten teilweise wirklich sehr hart erarbeitet werden. Und das kostet dann eben auch viel Blut, Schweiß und Tränen, weil man dann eben auch hinten dann immer wieder unterscheiden muss, ist das jetzt ein Softwarefehler, ist ein Parametrisierungsfehler, was ist denn jetzt eigentlich? Und insofern ist das sicherlich etwas, was ausreichend Zeit erfordert. Also das muss man einfach dann auch nachher im Projekt berücksichtigen. Aber was natürlich eine schöne Situation ist, ist, dass man in der Regel dann natürlich auch bei den Lizenzen ein bisschen Kosten sparen kann. Wenn man sich an den Entwicklungskosten mit beteiligt, räumt dann ja so ein Softwarehaus in der Regel auch entsprechende Konditionen ein, wenn es nachher um die Lizenzen geht. Also insofern muss man was investieren, aber man kriegt auch was zurück.
Das wäre jetzt meine Hauptfrage gewesen, ne? Warum sollte ich das tun als Unternehmen? Also ein Punkt ist, sagst du gerade, ich kriege wahrscheinlich auch günstigere Lizenzen über die Laufzeit und hoffentlich damit auch einen Impact auf meinen Business Case. Der zweite Punkt, den ich mir gemerkt habe, war das Thema Einfluss auf die Entwicklung. Das heißt, ich kann bei der Entstehung dieses neuen Standardproduktes in Anführungszeichen schon nochmal so meine Anforderungen mit einbringen. Auf der positiven Seite, auf der negativen Seite wird wahrscheinlich diese Umsetzung meiner Anforderungen nie zu 100% getailert, sondern irgendwo wird quasi dann bei 70-80% an Schnitt gemacht und den Rest muss ich dann on top für mich selbst nochmal ausprägen.
Ja, das ist richtig, aber ein großer Vorteil ist natürlich, wenn man jetzt an wirklich großes Softwarehaus denkt, wo man vielleicht, also wie kommt man denn in so eine Situation? Normalerweise hat man von dem Softwarehaus ja schon ein bisschen was im Einsatz, ne? Also vielleicht das eine oder andere ERP-System oder ein Core-System, das man von dem Softwarehaus kennt, von dem großen und auch schon im Einsatz hat. Und da erhofft man sich natürlich auch eine leichtere Systemintegration. Das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil, denn in der Regel achten solche großen Softwarehäuser ja auch sehr, sehr stark darauf, dass ihre unterschiedlichen Systeme gut miteinander sprechen können. Und das ist natürlich schon ein Vorteil gegenüber einer Lösung, die vielleicht standalone ist und die funktional vielleicht sogar ähnlich ist, aber erst hart integriert werden muss. Also was heißt hart integriert werden muss, durch harte Arbeit integriert werden muss, soll das heißen. Und insofern hat man da natürlich viele Vorteile und ja, da muss man, hat man einfach einen Trade-off. Ne? Man wird nicht das schnellste Projekt haben, aber doch zumindest eins, was nachher vor allem langfristig auch viele Vorteile bietet.
Ja, verstehe ich. Wie siehst du den Punkt, den ich eben hatte mit dieser Abdeckung meiner Anforderungen, meiner funktionalen Abdeckung? Liege ich da richtig oder wie geht es konkret vorwärts sowas?
Naja, man sagt ja immer, wenn eine Software nicht 80-85% der Anforderungen abdeckt, dann sollte man sie gar nicht einführen, weil es sonst eigentlich eine Individualentwicklung ist oder mehr oder minder so viel kostet wie eine Individualentwicklung. Jetzt ist das natürlich bei einem neuen Produkt echt schwierig, ne? Weil da ist die Funktionalität versprochen, aber sie ist noch nicht geliefert. Insofern ist das, glaube ich, der ganz, ganz große Punkt. Wann wird was geliefert? Mit welchen Releases kann man da rechnen? In welchen Zyklen können diese Funktionalitäten ausgeliefert werden, um auch Sicherheit zu gewinnen, bis wann man tatsächlich auf einem funktionalen Abdeckungsgrad ist, der dann auch lohnt, von einem Test dann irgendwann auch in ein Produktionssystem zu gehen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was man da eben genau beachten muss. Denn am Anfang ist ja noch nichts da bei der Neuentwicklung. Das heißt, das ist vor allem Paperwork, die funktionale Abdeckung. Ne?
Ja, nee, verstehe ich. Ja, das heißt, auch diese Entscheidung, für welche Variante an Provider ich mich entscheide, ne, ist natürlich zum einen Aspekt, was habe ich bereits im Haus, ne? Bin ich bei jetzt bei einem großen Softwarehaus und brauche vielleicht ein weiteres Modul davon? Oder habe ich die vermeintlich grüne Wiese und kann mir ein System, was meine Anforderungen abdeckt, am besten aussuchen? Ne? Was uns vielleicht zu dem zweiten Szenario bringt. Ich wähle so einen Hidden Champion aus, den du eben beschrieben hast.
Genau, beim Hidden Champion hat man in der Regel eine etwas andere Situation. Die Software kann ja schon ein bisschen was. Die muss also nicht komplett neu gemacht werden, sondern da ist auch schon was da. Und das kann man natürlich im Software-Auswahlprozess dann auch berücksichtigen. Das heißt, da kann man dann schon gucken, welchen funktionalen Abdeckungsgrad habe ich denn in der Software? Und dann wird halt ganz oft festgestellt, dass bei kleineren Softwarehäusern man sagt, ja, okay, wir hätten aber ganz gerne noch diesen Prozess, jenen Prozess noch mit abgedeckt, den die Software vielleicht noch nicht kann. Und dann ist eben sehr oft die Frage, wie viel Prozent macht das eigentlich aus und sind das Muss-Anforderungen oder nicht? Und da ist es eben so, dass wenn man dann so ein kleines Softwarehaus mit vielen Anforderungen überlädt, das eben auch wahnsinnig nach hinten losgehen kann, weil die dann einfach überhaupt nicht mehr nachkommen mit der Entwicklung. Und die haben dann eben auch nicht die Power. Die haben dann eben als kleines mittelständisches Softwareunternehmen einfach die Entwicklungspower auch nicht, um das hinzubekommen.
Also sprich, da hätten wir quasi so ein Mismatch zwischen dem, was vielleicht der Vertrieb oder der Accountmanager vorne verkauft an Inhalt der Software und was ich dann tatsächlich auch brauche im Rahmen meines Projektes und der Anpassung der Software. Also sprich, ich wünsche mir eine Standardsoftware, die 100% abdeckt, ja, und bekomme dann vielleicht eine Software, die bei 30, 40, vielleicht 50% ist und genau dieser Rest führt dann zu den Schmerzen, die du eben besprochen hast.
Genau. Und in der Regel sind ja solche Systeme sehr oft auch modular aufgebaut. Und dann heißt es ja, die Anforderungen können wir mit dem Modul abdecken und mit dem Modul abdecken. Da ist dann aber auch nochmal echt zu unterscheiden zwischen Vertrieb. Spreche ich mit den Salespeople, weil die können ja prinzipiell sowieso immer alles. Oder spreche ich tatsächlich auch mit deren Solution Architects. Und da die Software aber da ist, kann man sie sich auch anschauen. Man kann eben auch hergehen und sagen, ich hätte ganz gerne mal eine Demo oder ich hätte ganz gerne auch mal einen Referenzbesuch, möchte mal mit einem eurer Kunden sprechen. Und das heißt, da hat man nochmal andere Informationsquellen als jetzt in dem ersten beschriebenen Szenario, wo man eigentlich ein neues Stück Software kauft und quasi auf Treu und Glauben. Das ist hier ja jetzt nicht so, sondern das kann man ja tatsächlich am Anfang gut abklopfen. Und dann ist der zweite kritische Punkt natürlich, die Software hat natürlich auch ein Prozessmodell, das ihr zugelegt. Und da ist eben die Kunst dann auch, die eigenen Prozesse auch ein Stück weit an die Software anzupassen und jetzt nicht alle Prozesse, die da mal implementiert sind, zu verbiegen, damit sie nachher so laufen wie in dem System, das ich vielleicht ablösen will. Also da muss man auch schauen, da sind dann eben diese 80% Abdeckungsgrad eben auch fließend, ne? Also ist der Prozess grundsätzlich vorhanden? Ja, ist er. Aber ist er so vorhanden, wie er in meinem Altsystem läuft und wie mein Fachbereich ihn gerne hätte? Nein, ist er nicht. Und da muss man dann eben ansetzen und sagen, da müssen wir zu vernünftigen Lösungen kommen. Oder sonst wird der Anteil der Abdeckung halt immer kleiner und dann wird es am Ende ein ganz fürchterliches Projekt.
Ja, und ich meine, das bringt uns zu unserem Lieblingsthema. Das muss im Prinzip oder sollte idealerweise auch bei der Entscheidung dann allen Beteiligten klar und bewusst sein. Ne? Also sprich, wenn die neue Software kommt, habe ich eben nicht mehr meinen alten liebgewonnenen Prozess, sondern ich habe vielleicht einen funktional ähnlichen Prozess, der aber doch ein paar andere Schleifen hat oder anders funktioniert. Und das heißt, ich habe natürlich damit automatisch auch in so einem Projekt eben diesen Change-Anteil, ne? Den ich sauber begleiten muss.
Genau, das ist der Punkt. Und deswegen unterscheiden sich ja auch die beiden Szenarien jetzt nachher im Projektmanagement natürlich auch relativ stark. Ne? Wohingegen, wenn man jetzt im Szenario 1 unterwegs ist und sagt, ich möchte ein neues Stück Software mit einem Softwarehersteller, einem großen Softwarehersteller meines Vertrauens entwickeln, da muss man einfach ausreichend Zeit und Iterationen mitbringen. Da muss man sich ein Stück weit auf dieses Release-Konzept einlassen. Und es muss klar sein, dass es dann eben auch Better-Releases gibt, wo noch nicht alle Fehler raus sind. Und man muss auch das ganze Unternehmen darauf einstellen, wenn dann so ein Fachbereich im Test mittestet und läuft da von Fehler auf Fehler, dann werden die ja super schnell nervös.
Das ist eigentlich ganz normal in dem Prozess, ne?
Genau, und dann werden alle nervös und dann heißt es, ja, ist das überhaupt die richtige Software und kriegen wir das überhaupt je hin? Also da kann dann sehr viel Unruhe entstehen. Das heißt, da muss man einfach bestimmte Iterationen auch mit planen, die muss man sauber vorbereiten, da muss man auch ein klares Erwartungsmanagement treiben, gerade auch bei den Stakeholdern, den zukünftigen Nutzern. Insbesondere. Und dann kann man das eigentlich dann auch in mehreren Iterationen ganz gut zur Produktionsreife bringen.
Ja, der Punkt, wir sprechen gerade über das Thema Projektmanagement in solchen Projekten, der mich da direkt irgendwie umtreibt, ist auch der Aspekt der Ressourcen. Also ich muss ja wahrscheinlich in so einem Konstrukt auch im Rahmen meiner Mitwirkungspflichten, die ich da ja eingehe, in so einem Projekt, in so einer gemeinsamen Entwicklung, auch natürlich die entsprechenden Ressourcen bereitstellen, die ich vielleicht auch gar nicht habe, von der Menge, von der Qualifikation.
Ja gut, aber das hast du natürlich in jedem Projekt, ne? Also du könntest jetzt die reifste Software einführen, wenn du die Mitwirkungsleistung nicht erfüllen kannst, das nicht so ausreichend testen kannst, auch vielleicht die Spezifikationskapazität nicht hast, dann hast du immer irgendwo ein Problem. Das Problem, das du hier zusätzlich hast, ist, dass es natürlich viele größere Unbekannte gibt, ne? Es gibt eben jetzt in dem ersten Szenario eben noch kein definiertes Prozessmodell, sondern das muss eben mit erarbeitet werden. Welcher Prozess wird wie unterstützt durch die Software? Und da ist natürlich konzeptionell einfach viel zu leisten. Und wenn man aber eine bereits bestehende Software einführt und sagt, der Fachbereich folgt den IT-Prozessen, dann ist halt deutlich weniger im Konzept zu erarbeiten.
Ihnen gefällt, was Sie hören? Dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Danke für Ihre Unterstützung. Thomas, dieses Thema Ressourcen trotzdem nochmal. Ja, ich hatte vor ein paar Jahren mal ein Projekt, da waren eben auch die Experten nicht in der richtigen Menge verfügbar, auch die Qualifikation nicht gepasst und das hat dazu geführt, dass man sich eben durch externe Berater wiederum unterstützt hat, ne? Was natürlich in so einem Projekt auch die Kosten nochmal potenziert hat. Kennst du das auch? Ist das ein Punkt, den man gut im Griff haben muss?
Ja, das ist ein Punkt, den man gut im Griff haben muss. In der Regel hat man, selbst wenn man sehr, sehr gute Fachbereichsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die die Prozesse gut kennen, in der Regel ja die Skills nicht, um zum Beispiel ein Requirement Engineering zu betreiben oder eine Business-Analyse durchzuführen. Das sind ja eher methodische Ansätze, die jetzt in so einer Fachbereichsbelegschaft gar nicht in ausreichendem Maße vorhanden sind. In der Regel werden dafür dann eben Externe hinzugezogen, die dann natürlich auch nochmal Geld kosten. Aber wenn es um Skills geht, gerade in dem Modell mit kleineren Softwarehäusern ist es natürlich auch so, dass auch im Softwarehaus die Skills dann natürlich begrenzt sind. Ne? Das ist ein kleines mittelständisches Unternehmen, die haben jetzt nicht hier Scharen von Entwicklern, die haben vor allem in der Regel eine kleine Gruppe von wirklich den Brains, die mal den Kernel mitentwickelt haben und wo man einfach sicherstellen muss, dass man Zugriff auf diese Leute hat, weil die und auch nur die wissen, was es auslöst, wenn man jetzt mit einer neuen Anforderung kommt und die in der Software umsetzen will. Das kann dann so ein normaler Entwickler, der den Kernel nicht so gut überblicken kann, kann das gar nicht beurteilen. Und das heißt, diese Leute muss man eben auch im Zugriff haben. Und das heißt, man hat eigentlich an beiden Ecken einen Ressourcenengpass, den man intensiv managen muss, ne? Und bei dem Softwarehaus-Engpass helfen einem eben auch helfende Hände nichts. Das ist eine Know-how-Frage. Und das kann man eben auch nicht substituieren durch Externe oder so. Da muss man einfach gucken, dass man die richtigen Leute im Projekt hat.
Ja, und ich meine, das merkt man natürlich mit der Zeit erst, ne? Weil auch diese Hidden Champions ja zum Teil relativ schnell wachsen. Das heißt, die beschaffen sich auch Ressourcen am Markt, die eben den genannten Kernel eben nicht kennen, ne? Und die sind natürlich dann bei mir im Projekt, weil sie natürlich auch im Projekt eingesetzt werden müssen, um sich zu rechnen. Von daher ist es nochmal ein wichtiger Tipp, ne? Auch zu gucken, dass man auch die richtigen Leute im Projekt hat. Und richtige Leute werden in dem Fall dann auch die, sagen wir mal, fast Gründungsmitglieder, die halt die Kernfunktionalität mitentwickelt haben.
Es ist eben so, dass viele dann sagen, ja, wir müssen die Kommunikation in Richtung Softwarehaus sehr kanalisiert machen und dann wird das riesen Bottleneck. Da muss einfach die Projektorganisation so aufgesetzt sein, dass es nicht nur einen Kanal in das Softwarehaus gibt, sondern dass es unterschiedliche Kanäle gibt, aber dass das organisiert ist, wer was mit dem Softwarehaus bespricht. Das muss man sich vorher überlegen und muss da klare Vereinbarungen treffen. Aber das zu stark zu kanalisieren, hat sich in der Realität eigentlich auch eher als hinderlich herausgestellt und nicht als förderlich.
Ja, ich meine, was natürlich unsere Hörer immer brennend interessiert, wenn ich jetzt so eine Situation habe, dass ich mich für einen Softwareprovider entscheiden muss, wie kann ich mich denn da erfolgreich drauf vorbereiten? Hast du da ein, zwei Tipps?
Ja gut, also oftmals ist es so, dass aus meiner Erfahrung man natürlich jetzt mit einem klassischen Software-Auswahlverfahren sehr weit kommen kann. In der Regel guckt man ja erstmal, erfüllen denn die angeschriebenen Softwarehersteller überhaupt die groben Anforderungen? Können die das belegen? Haben die dafür entsprechende Referenzen? Aber ich finde immer, auf der Basis lässt sich natürlich im Zweifel keine Entscheidung treffen, sondern man sollte sich wirklich auch die Zeit nehmen, eine Testinstallation zu machen. Also nicht nur auf einem System beim Software-Provider ein paar Testfälle zu erfassen oder sowas, sondern die Software wirklich im Haus zu haben und verfügbar zu haben. Das ist auch in einem Software-as-a-Service-Modell ja gar nicht so kompliziert. Und dann tatsächlich auch festgelegte Use-Cases zu haben, die dann durchzutesten sind und die dann in die Beurteilung mit einzubinden. Das ist natürlich aufwendig, sowas zu tun und kostet Zeit und erfordert auch viel Managementkapazität, weil da dann eben auch viele Beteiligte wiederum dabei sind, ne? Das Business und die IT und. Aber ich glaube, dass das häufig einfach nicht sorgfältig genug durchgeführt wird, sondern da wird auch Basis einer Papierlage entschieden. Und dann hat, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, die Politik ja auch immer noch ein bisschen was mitzureden, die im Hause stattfindet. Und dann hat der eine Präferenz dafür. Und dann setzt sich am Ende einer durch. Und das heißt dann nicht unbedingt, dass die beste Software ausgewählt wird, sondern dass eine Software ausgewählt wird. Und das ist keine gute Ausgangssituation.
Also womit wir immer gute Erfahrungen gemacht haben in den Projekten, die wir bei der Softwareauswahl unterstützen, wenn man eben diese Teststellung, Testinstallation, ne, mal vielleicht mal ein bisschen ausdehnen, ne, nicht nur einen Tag, nicht mal so einen Tag Showcase durchgucken, sondern wirklich auch mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, vielleicht mal in 2, 3, 4 Tagen, die man gemeinsam mit dem Softwareanbieter verbringt, auch mal zu gucken, wie gut hat er denn tatsächlich verstanden, wie unsere Situation ist, ne? Prozessual, organisatorisch, wie sind wir ausgestattet, wie ist denn der Stand auch bei den Usern, die das Ganze anwenden, um dann nochmal besser einschätzen zu können, wie denn überhaupt seine Software auch passt. Ne? Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man sich wirklich kennenlernt und dann auch besser einschätzen kann, wie es in der Zusammenarbeit sein könnte.
Also das ist definitiv der Fall. So eine Teststellung, da sollte man sich schon Zeit nehmen. Das sollte jetzt nicht ein Workshop sein für einen Tag. Da lohnt auch der Aufwand nicht, bis das im Zweifel installiert ist und läuft. Das dauert ja auch eine Weile. Aber es gibt halt allen die Möglichkeit, auch mit der Software Erfahrung zu sammeln. Und da sollte man sich schon die nötige Zeit nehmen. Wie sagt man, 70% der Vorbereitung ist der Erfolg des Meetings. Das würde ich jetzt bei der Softwareauswahl genauso sehen und sagen, wenn man bei der Softwareauswahl gute Arbeit leistet, hat man hinten auch weniger Überraschungen.
Definitiv. Ne? Wenn man sich die Zeit nimmt, auch das Thema sich vorher nochmal überlegen, was sind denn so die Top-Use-Cases, die man sich anschauen sollte gemeinsam und die nochmal einfach auch bespricht, mal schaut, wie die Abdeckung darauf ist und so weiter. Wir hatten vorhin, Thomas, zu Beginn mal das Thema Lizenzen. Ich spare ein paar Lizenzen bei dem größeren Provider vielleicht, ja. Wie ist es denn generell mit dem Thema Lizenzkosten und Lizenzkostenmodelle? Spielt das eine Rolle in den beiden Szenarien?
Das spielt natürlich immer eine Rolle. Ich glaube, es gibt ja mal die normalen Lizenzmodelle, mit denen so ein Softwarehaus anfängt zu arbeiten. Und dann gibt es nachher die geschlossenen Lizenzverträge und die sehen in der Regel ganz anders aus. Da muss man schon sagen, dass Softwarehäuser auch bereit sind, Rabatte einzuräumen, wenn man denn entsprechend viel auch von ihnen lizenziert. Also gerade die Großen, die über viele Wertschöpfungsketten im Unternehmen Dinge abbilden können, sind natürlich bereit, Rabatte einzuräumen, wenn dafür einfach mehrere Module oder mehrere Systeme von ihnen dann auch lizenziert werden. So wie ich den Softwaremarkt überblicke, gibt es da nicht das eine Lizenzmodell, sondern die sind dann sehr, sehr kundenspezifisch. Ja, also da bin ich mir ganz sicher, dass da extrem hart verhandelt wird und dann auch bei allen Kunden, die auch eine gewisse Marktmacht haben, dann auch entsprechend was rauskommt, was sehr individuell ist. Und bei den kleinen Softwarehäusern ist es halt so, dass viele ja jetzt mittlerweile einfach in der Cloud unterwegs sind. Das heißt, da findet man ja vor allem jetzt die Subscription-Modelle und gar nicht mehr also sehr diese Initial-Fee- und Maintenance-Fee-Konzepte, sondern da gibt es Subscription. Und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, weil man da mal natürlich auch dann gucken kann, wenn man individuelle Anpassungen vornimmt, dass man die Entwicklungskosten auch so ein bisschen über die Jahre verteilen kann über die Subscription. Kann auch nochmal ein Finanzierungsvorteil sein. Ne? Daher ist das sicherlich keine schlechte Sache. Wobei, wenn man sich jetzt anschaut, hat vielleicht jeder noch im Kopf, was er für seine Windows-Lizenz bezahlt. Und wenn er jetzt eine M365-Lizenz hat, dann stellt er fest, dass man im Jahr das bezahlt, was man früher für die ganze Lizenz bezahlt.
Einmalig bezahlt hat, ja. Definitiv.
Ja. Und das sagt ja auch schon einiges. Insofern ist das wahrscheinlich on the long run nicht die günstigere Variante. Aber man hat natürlich auch dadurch immer wieder Verbesserungen der Software, von denen man profitiert, ohne dafür jetzt dann auch Release-Wechsel zu machen. Wenn man so mal jetzt an die alte Zeit zurückdenkt, man hat ein paar Releases ausgelassen, dann kam ein Major-Release, bis man das eingeführt hatte, war das quasi eine Neueinführung der Software und hat wieder wahnsinnig viel Geld gekostet. Das hat man dann eben nicht mehr. Und insofern setzen sich diese Subscription-Modelle ja, glaube ich, auch ganz gut durch.
Genau, das heißt auf jeden Fall, ist mal zusammengefasst, dass man auch bisschen Know-how investieren sollte in die Lizenzkosten, in die Lizenzkostenmodelle, in die verschiedenen Varianten, die es da gibt. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, bevor man sich auf so ein Konstrukt mit einlässt. Thomas, ich denke, wir sind schon relativ weit fortgeschritten in unserem Thema. Lass uns doch mal versuchen, so eine Klammer um die Aspekte, die wir besprochen haben, zu bilden. Wir hatten so ein bisschen die beiden Szenarien aufgemacht, wir hatten Vor- und Nachteile besprochen, ein bisschen darüber geredet, wie man sich drauf vorbereiten kann. Was wäre denn so für dich die zusammengefasste Quintessenz der heutigen Episode?
Also Quintessenz ist, dass man sich für die Einführung von Standardsoftware einfach die ausreichende Zeit nehmen muss. In der Regel wird dann immer gesagt, ja, wir haben ein Einführungsmodell, damit haben wir schon bei Kunden in 9 Monaten die Software zum Laufen gekriegt. Das muss man immer mit Vorsicht genießen und sich auch mal erläutern lassen, in welchem Komplexitätsgrad war denn der Kunde unterwegs im Vergleich zu dem, was jetzt ein Unternehmen vorhat oder was man im eigenen Unternehmen vorhat. Und deswegen, glaube ich, ist da das A und O, das ausreichend zu beplanen und tatsächlich auch zu validieren, ob das realistisch ist. Wie gesagt, am Anfang, wenn noch nichts passiert ist und die Sales-Leute und die Pre-Sales-Leute da sind, dann klingt immer alles wunderbar leicht. Aber es wird dann in der Regel doch viel schwerer, als man das denkt. Und der zweite Punkt ist, wenn man insbesondere mit so Hidden Champion unterwegs ist und man eben nicht in den Genuss dieser Integration kommt, sollte man sich immer vor Augen führen, dass die Integration einer Software in der Regel die Hälfte kostet und das auch Zeit erfordert. Und insofern ist es meiner Meinung nach einfach der Key, das mal zeitlich sauber aufzuplanen und das nicht zu überambitioniert zu sehen.
Verstehe ich. Ja, realistisch planen. Und ansonsten gilt natürlich, wie auch in allen anderen Projekten, dass man natürlich vorher auch einen sauberen Prozess aufgesetzt hat, wie man stringentes Anforderungsmanagement macht, ja, wenn man die Themen auch dann quasi in das Projekt mit reinbringt. Das spielt, glaube ich, eine zentrale und große Rolle. Sehr schön, Thomas. Vielen Dank, dass du uns heute mal Einblicke gegeben hast in das Thema.
Ja, sehr gerne.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen dazu haben, Anregungen, dann schreiben Sie uns gerne eine kurze Mail an podcast@corivus.de. Wir freuen uns da, von Ihnen zu hören. Ansonsten vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben und uns zugehört haben. Und wir hoffen, dass die Episode so ein paar Insights für Sie heute hatte, mit denen Sie in dem Projekt was anfangen können. Und auf diesem Wege dann, ja, alles Gute für Ihre Projekte. Thomas, nochmal vielen Dank.
Sehr gerne.
Gerne wieder einmal. Und bis dann. Wir sehen uns im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast bei Corivus Projektmanagement im Glas.
Tschüss.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.